Der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Hey, Christian, moin.
Hey, Thors.
Grüß dich. Wieder Wohnmobilzeit.
Ja, immer noch. Es ist warm, aber draußen ist es zu hell. Da kann man keine vernünftigen Aufnahmen machen. Da sitze ich ja nur in der Sonne.
Okay, ja, ich sehe, du hast die Jalousien zu.
Es ist warm, aber nicht so heiß wie in Deutschland. Das muss man sagen. Es ist angenehm.
Okay.
Ja, also aushaltbar.
Ich vermute mal, die Folge geht in 14 Tagen erst online, dann haben wir das ja alle hinter uns. Aber bei mir sind es jetzt so 32 Grad, 35 Grad erwarte ich. Ich sitze ja im Norddeutschland, das ist eher etwas ungewöhnlich. Wie sieht das bei dir aus?
Ich weiß nicht, ich habe kein Thermometer. Ich glaube, es müsste jetzt auch so 26 Grad umhaben. Es wird heute Mittag auf 30 Grad gehen und dann war es das. Morgen wird es nochmal ein bisschen heißer. Aber es hält sich im Rahmen. Also ich habe gelesen, da wo ich herkomme, also so in Süddeutschland, Oberbayern, da hat es heute schon ein paar Grad mehr. Ich glaube sogar ein paar Grad mehr als bei dir. Ich bin froh, dass ich nicht dort bin, ehrlich gesagt. Aber ja. Habe ich gut getroffen.
Aber ich habe trotzdem was Arbeitsmäßiges mitgebracht.
Ja, erzähl.
Ich habe da einen Schiedsvorfall, von dem ich heute berichten kann.
Ja. Aktuell, brandheiß.
Ja, so heiß ist er nicht mehr. Der ist jetzt schon abgekühlt. Wir sind schon über die 72 Stunden. ist auch eher etwas, was im Nachhinein aufgefallen ist. Also nicht bei mir, sondern natürlich jetzt in meiner Beratung. Und ich finde den deswegen berichtenswert, weil, also er ist nicht dramatisch, aber das, was da passiert ist, kann ich mir vorstellen, passiert ganz oft und auch ganz oft unentdeckt. Was ist passiert? Es ist ein mittelständisches Unternehmen und irgendwann hat sich ein ehemaliger Mitarbeitender an das Unternehmen gewendet und hat gesagt, ich brauche für meine Unterlagen nochmal eine aktuelle Steuerbescheinigung. Also es gibt ja so Lohnsteuerbescheinigungen, die werden normalerweise im Dezember...
Ja, diese Jahresbescheinigungen.
Genau, die werden normalerweise mit der Dezemberabrechnung irgendwie in Umschlag gepackt und ich kenne das von meiner Frau, die auch angestellt ist, die verliert man halt im Zweifelsfall auch schon mal und dann fragt man den Arbeitgeber um eine Kopie. Gar kein Thema. Ja. So, was ist passiert? Klar, das ist ein Mitarbeitender gewesen, die Person hatte man nicht mehr im Zugriff. Das heißt, man hat es ganz unkonventionell gelöst, hat sich einfach ein PDF erstellt und hat es per E-Mail an die Person gesendet. Die E-Mail-Adresse
war aber keine Daten, keine Auskunft, sondern
einfach nur kollegial. Kannst du mir sowas bitte zur Verfügung stellen? Jo. Die Hilfe war auch gut gemeint. Die E-Mail-Adresse war die private E-Mail-Adresse einem der großen bekannten Free-E-Mail-Anbieter. Mhm. Und leider gab es dann einen Verdreher im Namen der E-Mail-Adresse und es gab auch keine Fehlermeldung zurück. Also wir wissen, wenn es die E-Mail-Adresse nicht gibt, gibt es immer so eine nette Fehlermeldung. Das heißt, in der Nachbereitung sind wir davon ausgegangen, die E-Mail ist auch zugestellt worden, aber an die falsche Person. Und was zum Sachverhalt gehört, das beigehängte PDF war nicht geschützt. So, was haben wir vom Tatbestand? Wir haben die Übermittlung personenbezogener Daten, eine Lohn- und Gehaltsabrechnung, potenziell auch sensible personenbezogene Daten. Also zumindest, wenn Lohnsteuer abgeführt wird, Küchensteuer abgeführt wird, kann das ein Indiz sein für die religiöse Überzeugung. Wenn das eine Person ist, die vielleicht einen Schwerbehindertenstatus hat und deswegen mehr Urlaubstage bekommt, oder Zuschläge, also was wird da drinnen aufgeführt? Ja. Also potenziell auch sensible Daten.
Steuerklasse deutet auch darauf hin, dass jemand unter Umständen verheiratet ist, Kinder hat, so in der Art, also das lässt zumindest Rückschlüsse auf besondere personenbezogene Daten zu dann, ja.
Ja, also vor allen Dingen diese Abrechnungsthemen, was immer vielfach unterschätzt wird. Wir haben in Deutschland oder auch in Europa im Moment eine massive gestiegene Zahl von Identitätsdiebstählen. Ich arbeite ja unter anderem auch für große Anbieter im Consumer-Bereich, wo ich das dann sehe, wie viele Betrügereien es über irgendwelche Online-Shops durch Identitätsdiebstahl gibt. Und solche Dokumente sind natürlich gefundenes Fressen, um daraus die notwendigen Daten für einen Identitätsdiebstahl zu ziehen. Ob das jetzt die fehlerhaft angeschriebene Person macht, will ich überhaupt nicht unterstellen. Vielleicht auch gar nicht. Aber wir betrachten ja auch, welche Risiken, also welche Möglichkeiten von Gefährdung entstehen. Und aus einer solchen Jahresabrechnung kann man schon einige durchaus realistische Gefährdungen ableiten. So,
und das heißt, klar, muss man mal überlegen, was da draufsteht. Also kann ja jeder mal nachschauen oder überlegen, welche Nummern auch da draufstehen. Also Sozialversicherungsnummern, Rentenversicherungsnummern, solche Sachen. Das ist ja alles da. Also, ja.
Also, schon, wer will.
Gibt schon viel Potenzial dann.
Ich weiß noch, früher, wenn ich irgendwie eine Steuernummer hatte und im Finanzamt anrufe, dann bekam ich im Zahlungsfall unter Nennung der Steuernummer auch immer bereitwillig Auskunft über das.
Vorher, du weißt ja auch nur du, wer sonst sollte die denn haben, oder? Also, ja, außer die halt solche E-Mails bekommen von anderen, die für andere bestimmt waren.
Ja. Was man nachher nochmal schön zeigen kann, wir im Datenschutz haben ja dann so verschiedene Schubladen, in die wir das sortieren, damit wir feststellen können, was hat das für rechtliche Konsequenzen. Erstmal stellen wir die Frage, ist das mit dem Risiko verbunden? Also kein Risiko, Risiko oder hohes Risiko. Danach richten sich dann die rechtlichen Pflichten. Wir haben das jetzt in gemeinsamer Abstimmung mit Einzelfall, Rücksprache mit der betroffenen Person, haben wir das als Risiko eingestuft erstmal. Und da haben gesagt, also von keinem Risiko zu sprechen, wäre, glaube ich, zu tief gespielt. Insbesondere, weil es keinen Kontakt im Moment gibt mit der fehlerhaft angeschriebenen Person. Mhm. Das ist natürlich noch eine Unsicherheit. Und gerade weil man das ja auch zeitnah entscheiden muss, wo man das einstuft, haben wir es dann also präventiv schon mal in Risiko.
Ja, aber nicht für das Risiko.
Ja, genau. Sozusagen. Aber nicht als hohes Risiko. Ja. Also wir haben da jetzt nicht eine konkret ableitbare Gefahr, eher ein Potenzial, das wir da sehen. Und das führt natürlich dazu, dass dann bei einem bestehenden Risiko eine Meldepflicht bei der Aufsichtsbehörde ausgelöst wird. Wenn ein hohes Risiko besteht, gäbe es auch eine Informationspflicht gegenüber der betroffenen Person. Das haben wir an der Stelle nicht. Spannend, aus der Praxis nochmal berichten.
Ja, die betroffene Person weiß ja eh Bescheid. Oder
ja, super, danke für die Vorlage, da wollte ich gerade drauf eingehen. Ah, okay. Weil das habe ich auch gehört. Ich bin das so konzeptionell am Telefon mit meinem Ansprechpartner im Unternehmen durchgegangen. Und da kam auch die Antwort, ja, Information der betroffenen Person, die weiß ja eh Bescheid. Aber Vorsicht, Bescheid wissen reicht nicht aus. Im Gesetz, es ist Artikel 34 DSGVO, stehen bestimmte inhaltliche Anforderungen drin, die man erfüllen muss bei der Information der betroffenen Person. Und das einfache Bescheid geben erfüllt die formale Pflicht aus dem Gesetzestext möglicherweise nicht. Das heißt, bitte nicht einfach nur davon ausgehen, ich habe davon erzählt, Pflicht erledigt, sondern bitte entweder beraten oder selber in den Gesetzestext reingucken. Da steht eine Spiegelstrichliste. Was muss ich alles an Informationen liefern? Und die Informationen dann im Zweifelsfall bitte nachreichen und vielleicht dann auch das gesamte Paket auf Basis irgendeiner Dokumentation übermitteln. Denn wenn das natürlich jetzt in dem Fall ehemaliger Mitarbeitender, wenn da nochmal Streitigkeiten daraus entstehen, dann brauche ich vielleicht auch Beweismaterial und dann reicht vielleicht ein freundlich geführtes Telefonat am Ende nicht mehr aus.
Ja. Ich finde es sehr interessant, wenn ich da kurz reingrätschen darf, wenn ich solche Gespräche führe, sagen wir mal mit Kunden, das kommt öfter mal vor, die dann sagen, ja, wir haben hier so ein Schreiben bekommen von einem Dienstleister, es ist zur Kenntnis so ungefähr, also was soll man damit machen? Und dann ist ja nicht so schlimm. Und dann sage ich immer, ja, Moment mal, also das ist ja genau das, was du sagst, es findet ja dreistufig statt. Also erstmal muss intern sozusagen mal gemeldet, also herausgefunden werden, dass eine Datenpanne sozusagen besteht, dann wird das Risiko analysiert und du kommst zu dieser Meldung bei der Aufsichtsbehörde, Artikel 33, und dann, wenn du ein voraussichtliches hohes Risiko sogar identifiziert, musst du die betroffenen Personen benachrichtigen. Und diese Schreiben, die da ankommen, also von denen, die so, ja, die sind ja nicht so schlimm oder ist ja nichts passiert, das ist ja schon die maximale Eskalationsstufe. Also kein Unternehmen schreibt doch seine Kunden oder wen auch immer an und sagt, Achtung, es ist was passiert, aber es ist gar nichts passiert, ist gar nicht so schlimm und so weiter, wenn es das gar nicht müsste. Also das ist doch eigentlich in dem Prozess unlogisch. Das bedeutet also nochmal, um es klar zu formulieren, wenn so ein Benachrichtigungsschreiben ankommt, in dem dann auch steht, wir sind gehackt worden, es gibt folgende Empfehlungen, wie Sie sich verhalten sollten, um, weiß nicht, Identitätsdiebstahl zu vermeiden oder was auch immer, dann ist das schon gefährlich, auch wenn es schön klingt. Also es klingt natürlich immer oft in diesem Markt, also man will natürlich das positiv darstellen, ja, also soweit das geht und nicht hochkochen lassen, das ist verständlich, aber eigentlich ist das immer wenn sowas ankommt, soll man schon schauen, was ist da passiert, welche Daten sind da betroffen, was kann ich machen? Also, weiß nicht, so das Übliche ist, dann halt Passwort ändern oder solche Dinge, was ich jetzt gerade im Kopf habe.
Wichtig fand ich nochmal, dass du gesagt hast, diese Schreiben werden ja meistens nochmal marketingseitig überarbeitet. Da guckt Legal nochmal oder Datenschützer nochmal drauf, ob die Rechtsanforderungen erfüllt sind. Aber am Ende, für den meisten Leser klingt das immer noch harmloser, als es möglicherweise ist. Und da hast du nochmal darauf hingewiesen, bitte ernst nehmen, auch wenn es sich harmlos anhört.
Ja, auch wenn da steht, wir haben alles unter Kontrolle, muss man, warum lachst du?
Ja, weil, warum ist es denn uns passiert, wenn man alles so unter Kontrolle hat?
Ja, genau. Es ist für uns im Moment nicht nachvollziehbar, dass was passiert ist oder wir arbeiten noch dran oder sowas, heißt eigentlich dann zwischen den Zeilen, Achtung, du musst dich jetzt selber kümmern und aufpassen, also Augen auf, Ohren auf, ja, sensibilisiert sein, ja, wachsam bleiben.
Absolut. Ja.
Ja,
ja, aber das war das prägende Ereignis der heutigen Woche, das ich auf jeden Fall mal hier in dieses Gespräch mit reinbringen wollte.
Ich habe auch, ich bin so ein bisschen mehr im Arbeitsmodus mittlerweile. Ich habe tatsächlich heute was sehr Interessantes gelesen, da geht es um die, weil wir auch gerade schon dabei waren, Mensch, wie passend, Gehaltsabrechnung, aber elektronische. Also hätte jetzt ehemalige Mitarbeiter deines Kundens, hätte der elektronische Gehaltsabrechnung oder auch diese elektronische diesen Auszug da bekommen, dann wäre das ja gar nicht passiert. Aber nee, ich habe gelesen, dass es vom Bundesarbeitsgericht ein Urteil gab bezüglich der elektronischen Gehaltsabrechnungen. Und zwar, da muss ich jetzt ein bisschen spicken nebenbei, da hat eine Verkäuferin geklagt, dass ihre Gehaltsabrechnung, dass sie die nur noch digital in einem passwortgeschützten Mitarbeiterportal erhalten kann. Die wollte aber weiterhin Papier. Und dann ging es eben in diese über zwei Instanzen und Revision eben ins oder zum Bundesarbeitsgericht. Und die haben dann entschieden, dass der digitale Gehaltszettel rechtens ist und dass, durch § 108 Gewerbeordnung eben auch ein PDF ausreichendes beziehungsweise Papier ist nicht zwingend. Also das darf passieren. Und ich habe tatsächlich jetzt so diesen Bezug, weil ich letztes Jahr, also 2024, sehr viele, also sagen wir mal so eine Handvoll bei Kunden so Projekte hatte, die dann eben gesagt haben, Mensch, wir wollen das umstellen von Papier auf digital und können wir das denn und ist datenschutzrechtlich denn überhaupt möglich, weil dann auch wieder jemand vom Betriebsrat gesagt hat, nein, das darf nicht sein und so weiter und so fort. Aber so aus meiner Sicht, beziehungsweise eben auch, was da passiert ist, ist grundsätzlich kein Problem, um es mal ein bisschen dem vorzugreifen, weil die Gehaltsabrechnung muss eben rausgegeben werden. Also der Mitarbeiter muss die erhalten und das ist sozusagen die Bringschuld, aber es ist nicht zwingend erforderlich, dass das eben auf Papier passiert. Und jetzt nochmal zum Datenschutz in dem Zusammenhang. Also es gibt eben diese vertragliche Verpflichtung, beziehungsweise eben auch eine in gewisser Weise rechtliche Verpflichtung und auch zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses nötig ist, dieses Dokument oder ein Dokument ist es nicht, dieses Papier, also diese Gehaltsabrechnung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, datenschutzrechtlich gar nicht problematisch. Und wenn wir jetzt eben diesen Beschluss haben, dass es nicht auf Papier sein muss, dann ist digital auch in Ordnung. Aber die Bereitstellung muss natürlich sicher passieren. Also das ist ja immer dann so, dieses Thema hatten wir jetzt gerade auch schon in deinem Fall. Überleg doch mal, was da alles draufsteht. Es sind sensible bis sehr sensible Daten da drauf, die müssen geschützt sein. Das heißt, die müssen auch in einem digitalen Portal geschützt sein und dafür muss eben dann der Verantwortliche, also der Arbeitgeber in dem Fall auch dann Sorge tragen. So, und jetzt gab es dann noch das Problem, dass diese Mitarbeiterin gar kein eigenes Gerät hatte. Also sie konnte das gar nicht abrufen und das ist natürlich dann tatsächlich problematisch, weil sie muss ja irgendwie die Möglichkeit haben, ihre Gehaltsabrechnung zu bekommen. Es besteht keine Pflicht, dass du da ein eigenes Gerät dann mitbringen muss das Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber, und das ist in dem Fall dann auch passiert, hat auch eins zur Verfügung gestellt. Also in dem Fall auch gut. Das heißt, gerade für, das war jetzt bei mir letztes Jahr bei ein paar Kunden so, die haben eben viele Werker oder Leute, die an Maschinen arbeiten, die jetzt auch keinen PC-Arbeitsplatz haben, keinen Account und so weiter, die können sich dann halt ihre Gehaltsabrechnungen an so einem stationären Rechner dann irgendwie abholen. Also sie kriegen einen Zugang und das passt alles. Die müssen keinen eigenen Rechner mitbringen. So, und dann fand ich jetzt noch interessant, dass ich letztes Jahr auch die Frage hatte, ja, wir wollen dann die Mitarbeiter benachrichtigen, dass jetzt die Gehaltsabrechnung da ist. Also geh jetzt ins Portal und hol dir deine Gehaltsabrechnung ab. Und dafür nehmen wir deren E-Mail-Adressen, die privaten, weil die sollen ja keine, genau, und legen denen da ein Konto an. Dann können sie sich da anmelden. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnt ihr schon machen, aber dafür braucht ihr dann eine Einwilligung. Also das könnt ihr dann nicht unter diesen Standard in Anführungszeichen Rechtsgrundlagen, also Vertragserfüllung und Durchführung des Arbeitsverhältnisses und rechtliche Verpflichtungen, das könnt ihr da nicht laufen lassen, sondern wenn ihr die private E-Mail-Adresse oder private Kontaktdaten nutzen wollt, um eben ein Konto anzulegen, dann braucht ihr eine Einwilligung. Und naja, damit hat sich es dann in dem Fall, wo diese Idee existierte, auch erledigt, weil auf der einen Seite willst du, weiß nicht, 1000 Blatt Papier im Monat sparen. Auf der anderen Seite musst du dann aber wieder, nein, nicht 1000 Blatt Papier, aber musst du dann wieder irgendwas unterschreiben lassen. Natürlich jetzt bildlich gesprochen, geht natürlich auch digital, um das dann wieder einzuholen. Macht dir dann irgendwie keinen Sinn. Also in dem Zusammenhang kannst du es weglassen. Dann müssen halt die Leute selber drauf kommen, dass Monatsende ist und die Gehaltsabrechnung im Portal abholbereit ist. Ja, genau, das wollte ich dir kurz in dem Zusammenhang sagen. Und ich fand es sehr lustig, dass das jetzt so zusammengepasst hat. Also zwei passende Themen
zueinander. Das Tolle ist, deine Geschichte triggert bei mir jetzt gerade noch eine weitere Variante. Das möchte ich kurz einmal erzählen. Du hast nämlich davon gesprochen, dass es in Unternehmen auch natürlich eine ganze Reihe von Menschen geben kann, die keinen PC-Arbeitsplatz haben. Also typischerweise die gewerblichen Mitarbeiter, wie man das auch schon mal sagt, die dann eben eher handwerklich arbeiten. Und ich habe auch Kunden, speziell einen, den ich momentan vor Augen habe, der hat in der Vergangenheit dieses Thema gelöst und hat in den Hallen Computerterminals aufgebaut, an die die Mitarbeitenden gehen konnten. Die konnten sich, genau wie du es gesagt hast, anmelden, konnten sich da auch was ausdrucken. Da stand auch ein Drucker. Was aber vergessen wurde, ist, dass wenn man sich an diesem System anmeldet, dann hat man ja meistens irgendwie einen Browser, irgendein HR-System, seine eigenen Zugangsdaten, die Menschen halt auch nicht so zuverlässig gewohnt sind, sich wieder abzumelden. Ja. Das heißt, die holen dann ihr Papier aus dem Drucker, gehen dann wieder in die Halle oder in den Frühstücksraum und dann kommt der nächste Mitarbeiter. Und zwar stehen die da auch schon Schlange. Der
guckt dasselbe nochmal aus.
Ja, also entweder das oder auf jeden Fall hat jemand dann Zugang zu dem Konto dann von einer anderen schon eingeloggten Person. Und dafür gibt es technische Lösungen. Also es gibt ja so Computer, die kann man im sogenannten Kiosk-Mode betreiben, wie das halt auch im Internet-Café passiert. Aber das ist etwas, was wird sehr, sehr häufig vergessen, dass die Leute sich dann eben auch mal nicht abmelden können und dann Zugang auf andere Daten mit. Und das führt regelmäßig zu Beschwerden. Vor allen Dingen, wenn vorher in deiner Schlange...
Hättest du ja wieder eine Datenpanne. Dann hättest du ja eine Offenlegung gegenüber eines unberechtigten Dritten, also von diesen Gehaltsabrechnungen. Weil du bist ja als Verantwortlicher verantwortlich.
Besonders spannend ist das, wenn dann die Person, die vor dir in der Schlange war, dann der Betriebsratsvorsitzende ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Übrigens, fällt mir gerade noch ein zu deinem Thema. Meine Frau, es ist mittlerweile nicht mehr so viel, aber die hat auch eine E-Mail-Adresse bei so einem Freemail-Anbieter. Und die bekam auch regelmäßig E-Mails von vielen verschiedenen Anbietern, also Arztpraxen, Deutsche Bahn, ich weiß nicht was, wo es dann halt auch irgendwelche Online-Shops, wo es halt dann darum ging, hier, weiß nicht, ihre Bestellung, ihre hier Mahnung, Zahlungsverzug, ihre Gehaltsabrechnung und sowas. Also, und die hat dann hat sie immer gefragt, ja, was soll ich jetzt machen? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, also schreibst du jetzt zurück, ist nicht von mir, bitte ändern Sie die Adresse. Das war irgendwie so ein Service-Gedanke. Ja gut, ich will das Zeug gar nicht, mache ich jetzt irgendwie 2-3 Mal. Aber das war dann irgendwie echt viel. Und dann hat sie es auch gelassen. Also auch so diese andere Seite oder die Empfängerseite. Ja, vielleicht löscht du einfach nur und ignorierst das. Also du willst ja diese Dokumente oder diese Informationen gar nicht haben. Wir haben es auch dann gelöst, beziehungsweise es ist auch klar, wie es entstanden konnte. Also da hat jemand scheinbar eine Schmierschrift, beziehungsweise die meisten konnten dann Y von G nicht unterscheiden und haben dann eben eine andere Domain sozusagen angegeben. Also was willst du machen? Du kannst eigentlich nichts machen. Den Datenschutzverstoß hat der andere und am Ende nicht blockieren, ignorieren, wollte ich sagen. Das bleibt Ja.
Also, ja, bei meine Einschätzung.
Kannst du nicht anders lösen.
Gerade wenn es ein privates E-Mail-Konto ist, also dann also würde ich das jetzt noch nicht mal in die Kategorie Haushaltsausnahme reinstufen, sondern einfach sagen, das sind Daten, die sind einem auf die Fußmatte gelegt worden. Ich sage auch in meinen Schulungen immer so, wenn dir einer ein Joint, Joint ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber irgendwie eine Linie auf die Fußmatte legt und du machst die Tür auf und siehst die, also wenn du sie konsumierst oder weiterverkaufst, dann machst du dich strafbar. Wenn sie einfach nur da ist, naja, da könnte man überlegen, ob man vielleicht im Straftatbereich vielleicht noch Bescheid sagen muss. Aber trotzdem entsteht daraus ja nicht direkt ein schuldhaftes Verhalten, bloß weil man selber etwas zugestellt hat.
Im Datenschutz gibt es diesen Begriff, da es ist sehr selten, diesen Begriff der aufgedrängten Daten. Also gerade bei diesem, ich glaube im Zusammenhang mit Initiativ- und Blindbewerbungen kam das oder wurde dieser Begriff geformt. Du willst keine Bewerbung, kriegst sie aber trotzdem an die Info-Ad. Ja, was musst du jetzt damit machen? Du darfst sie eigentlich da gar nicht verarbeiten und wird archiviert oder irgendwie dieses ganze Zeug. Wenn du sie nicht haben willst, wenn sie aufgedrängt sind, dann lösch sie. Also sofort, dann hat sich's damit auch erledigt. Das vielleicht ist so ähnlich mit der Linie. Ja?
Ja.
Wegtreten.
Das ist ein tolles Thema fürs nächste Mal. Das nehme ich mit, das bringe ich das nächste Mal wieder. Gibt es nämlich gerade für ausländische Bewerber, gibt es so Bewerberportale und dann bekommt man Bewerbungen ganz systematisch von diesen Portalen und die Leute zahlen auch noch im Vertrauen, dass das klappt, Geld. Aber das packe ich das nächste Mal aus, das bringe ich mit. Davon habe ich nämlich ein paar Fälle gerade hier rumliegen.
Sehr interessant, freue ich mich drauf.
Sehr schön. Es war wieder gut. Ich wünsche dir
einen
wundervollen weiteren Urlaub und schnelle Abkühlung für uns beide.
Ende ist absehbar und wenn ich wieder nach Deutschland komme, dann ist auch da schlechtes Wetter. Das bringe ich dann mit. Schlechteres Wetter.
Super, ich bin dir super dankbar.
Dauert nicht mehr lang.
Schöne Zeit.
Danke. Tschüssi. Dir auch, bis dann. Ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.